Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Bis heute ist nicht vollständig bekannt, was während der Corona-Zeit hinter den Kulissen von Politik und sogenannter Experten genau geschehen ist. Was wir mittlerweile aber wissen, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen hatte es oft sehr wenig zu tun. Ein Grund dafür sind auch die Protokolle, beispielsweise des Robert-Koch-Instituts oder des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung. Der entschwärzte Inhalt wird von vielen Leitmedien zwar heruntergespielt, doch er lässt tief blicken. Was er offenbart, darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller und Datenanalysten Tom Lausen. Schönen guten Tag.
Na ja, Joppa, vielen Dank für die Gesprächseinladung.
Herr Lausen, bevor wir auf einzelne Punkte eingehen, welche Bedeutung messen Sie denn den Schriftstücken für die Aufarbeitung der Corona-Zeit generell zu?
Sehr viel, weil auf dieser Basis jetzt einige Sachen sichtbar werden. Und zwar wird sichtbar, dass wenn Sie eine Gruppe von, ich sag mal in Anführungszeichen, Experten, die aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen, wenn Sie diese Gruppe für einen Krisenstab ansetzen, dann werden Sie nie gute Expertise bekommen, denn die werden sich untereinander Dinge erzählen, die aus meiner Sicht fachlich nicht hundertprozentig ausgereift sind. Das kann man schon sehen. In dieser Gruppe, wo keiner einzeln verantwortlich ist, werden Sie es nicht abwehren können, dass die Politik übergriffig wird. Das kann man auch sehen. Das heißt also, im Grunde genommen mit einer Corona-Krisenstabs-Expertengruppe hat man dafür gesorgt, dass man politisch sehr leicht über die hinweg regieren konnte. Hinterher hat man es dann geschwärzt, damit man es nicht sieht, und tolle Begründungen erfunden, die auch nicht zutrafen. Da sind wir noch in der Recherche. Aber die Politik hatte leichtes Spiel, übergriffig zu sein.
Lassen Sie uns auf die Protokolle des Corona-Krisenstabs einmal schauen. Ins Leben gerufen wurde er ja seinerzeit von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wer saß denn noch in dem Gremium?
Der Leiter des Corona-Krisenstabes ist ja ein Militär gewesen. Das ist der Dr. Hans-Ulrich Holtherm geworden. Das Interessante in dem Zusammenhang ist, dass die Personalie schon 2019 auffällig wurde und 2020 schon im Januar, etwa um den 22. Januar, von Herrn Spahn kontaktiert wurde, um genau diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist ein bisschen früh, weil da von der Pandemie ja noch nichts zu sehen gewesen ist. Diese Aktivitäten meines Erachtens schon Bedeutung haben, denn wer so früh etwas solches macht, und auch da hatte ja Moderna schon Impfstoffvorbereitungen getroffen im Januar beziehungsweise auch schon im Dezember 2019. Das lässt natürlich tief blicken, dass das möglicherweise nicht alles so abgelaufen ist vom Zeitplan her, wie wir es dann am Ende gesehen haben. Also Hans-Ulrich Holtherm war dabei und es waren noch einige andere Militärs dabei. Aber es waren natürlich auch Leute aus dem RKI dabei, die dort mitgeholfen haben. Es war auch natürlich von kommunikationswissenschaftlicher Seite welche dabei, die die Impfbereitschaft ausforschen sollten. Frau Professor Dr. Cornelia Beetsch dabei von der Universität Erfurt, die einen doch nicht ganz unbedeutenden Beitrag dazu leistete, wie die Bevölkerung im Grunde A mit den Maßnahmen und B mit ihrer Impfbereitschaft sich entwickelte. Das sind Player, die in diesem Krisenstab dabei waren. Und an und für sich, wenn man so genau guckt, sind das Leute, die gewohnt sind, weisungsgebunden zu arbeiten. Frau Beetsch hat sich sicherlich darüber gefreut, dass sie so einen tollen Auftrag gekriegt hat und Leute interviewen durfte zu der Frage, ob sie impfbereit sind und wie die Impfbereitschaft sich verbessern könnte. Das ist ihre Aufgabe gewesen. Und ein General, der im Gesundheitsrahmen ist, der wird natürlich auch versuchen, möglichst über Anweisungen und über den typischen militärischen Stil eine Pandemie zu managen. Also aus meiner Sicht war der Krisenstab schon von vornherein eigentlich eine ideale Kombination, um es politisch zu beeinflussen.
Und diese Mitglieder hatten eben entscheidenden Einfluss auf die zahlreichen Corona-Maßnahmen und auch auf die Impfkampagne in Deutschland. Zunächst einmal waren diese Protokolle der Tagungen ja aber geheim bzw. geschwärzt. Nur ganz kurz, warum können wir sie jetzt lesen?
Naja, also es gab ja diesen Druck, der öffentlich entstand durch Paul Schreier, der geklagt hatte. Er hatte versucht, diese Klage im Jahre 2023, also das ist schon über ein Jahr her, alle Protokolle herauszubekommen, womit er damals nicht rechnete, ist, dass man ihm die geben würde. Also eigentlich wollte das Bundesgesundheitsministerium das überhaupt gar nicht rausgeben. Aber sie merkten, das Verwaltungsgericht Berlin war ihnen auf den Fersen. Und so ist ja auch standardmäßig, dass wenn irgendwelche Ministerien merken, sie kriegen Gerichtsurteile gegen sich, dann greifen sie zur Reißleine. Aber erst dann machen sie so etwas. Und dann haben sie gesagt, nö, wir geben das raus. Womit keiner gerechnet hat, ist, dass ein sehr großer Teil geschwärzt wurde. Das heißt also, sie haben dann geschwärzte Teile herausgegeben. Paul Schreier hatte dann noch versucht, mehr herauszubekommen und ist dann aber erst in 24 an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann fing auf einmal an, das Rad sich zu bewegen. Ein Jahr lang passierte gar nichts, obwohl diese Protokolle bereits bei Herrn Schreier lagen. Also witzigerweise wollte da keiner eine Aufarbeitung. Und dann fingen alle an, aus dem Expertenrat, unter anderem auch Frau Dr. Alena Böcks, die aus dem Ethikrat die Vorsitzende gewesen ist. Also das sind dann die Leute, die an vorderster Front geschrien haben, jetzt benötigen wir eine Aufarbeitung. Und das haben sie dann auch pressewirksam, haben sie ihre Köpfe in fast jede Kamera gehalten, wo sie das dann nochmal schnell sagen konnten. Da schwenkte dann relativ schnell die Stimmung auf Aufarbeitung. Ja, also man merkte ja selber, dass man da ziemlich viel, ja, ich sag mal, Sachen entblößen würde, die besser doch nicht die Öffentlichkeit sehen sollte. Und deswegen hatte man das geschwärzt. Und dann hat Herr Lauterbach auf diesen Druck gesagt, wir entschwärzen das jetzt alles. Und tatsächlich ist auch vieles entschwärzt worden, muss man ganz klar sagen. Auch teilweise Namen, über die spekuliert wurde, ob die dieses oder jenes gesagt und gemacht haben. Und jetzt sind diese Sachen in der Welt. Typischerweise interessieren die reichweitenstarken Medien natürlich sich gar nicht für diese Sachen. Also niemand von denen recherchiert da drin. Das ist aber auch jetzt nichts Neues, weil die ja sich eigentlich im Grunde hinter Regierungslinie schon seit 4 Jahren standardmäßig stellen und eben keine kritische Masse mehr darstellen.
Blicken wir auf einzelne Punkte, die dann jetzt entschwärzt wurden, etwa wenn es um die sogenannte Impfung geht. Was können wir da zum Thema Schutz oder auch Nebenwirkungen erfahren?
Insbesondere AstraZeneca war sehr schnell im Visier. Das ist ja der Impfstoff, der von AstraZeneca rauskam. Der war sehr schnell im Visier des Krisenrates. Wir haben einerseits gesehen, dass der gar keine Wirksamkeit oder nur eine sehr geringe Wirksamkeit hatte. Und andererseits haben sie auch gesehen, dass es dadurch Nebenwirkungen gab, die beim Paul-Ehrlich-Institut mehr oder weniger aufgelaufen und liegen geblieben sind. Das hatte man doch durchaus kritisch bemerkt, aber Konsequenzen sind daraus so gut wie gar keine entstanden, sondern man hat es einfach nur in einigen wenigen Protokollen festgehalten, dass das so war.
Ein Gegenstand der Protokolle war auch immer wieder das Paul-Ehrlich-Institut, das unter anderem für die Überprüfung von Arzneimitteln verantwortlich ist. Welche Rolle hat das PEI laut den Protokollen während Corona gespielt?
Insgesamt ist ja bekannt, dass die Sicherheit der Arzneimittel begleiten müssen, insbesondere wenn es sich wie hier um Arzneimittel oder Impfstoffe in Anführungszeichen handelt, die gar keine lange Untersuchungsphase im Vorwege hatten. Und eigentlich hätten alle auf das Paul-Ehrlich-Institut starren müssen. Und bei dem Starren auf das Paul-Ehrlich-Institut hat man ja doch, wie ich eben schon sagte, festgestellt, dass die also eine riesige Menge an Nebenwirkungen gar nicht verarbeiten konnten. Also dass sie einfach gar nicht in der Lage waren, das standesgemäß zu begleiten. Aber die Reaktion seitens des Krisenstabes war nahezu null. Also die haben das einfach nur festgestellt und daraus keine Konsequenzen gezogen.
Nun sollte der Corona-Krisenstab ja eigentlich ein politisch unabhängiges Gremium aus Experten sein. So sollte es zumindest sein. Welchen Einfluss hatte aber denn die Politik oder im Speziellen auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach laut Protokoll auf diese Gespräche, auf die Maßnahmen, die wir später gesehen haben?
Herr Lauterbach war ja zu dem Zeitpunkt, den diese Protokolle abbilden, noch gar nicht der Gesundheitsminister. Er war ja dort noch gar nicht in der Regierung. Er kam ja erst ab dem, ich glaube, 30.11.2021. Die Protokolle gehen nur bis Ende April 2021. Aber er hat sich trotzdem massiv eingemischt in verschiedene Fragestellungen. Denn er war ja in der Koalition mit der CDU auch im Gesundheitsbereich tätig und dadurch hat er sich natürlich eingemischt und das auch politisch genutzt. Wenn wir das richtig sehen, dann sind seine politischen Einflussnahmen durchaus hier und da signifikant gewesen, weil man in den Protokollen dann verzeichnet hatte, Lauterbach wollte dieses und Lauterbach wollte jenes. Das ist aus meiner Sicht natürlich ganz klar, egal was es gewesen ist, ein gewisser Einfluss, der da gemacht wird. Und man hatte Herrn Lauterbach ja auch den Vorwurf mehr oder weniger gemacht, dass er die Statistiken nochmal erklärt bekommen soll, nämlich die Statistiken, die der Krisenrat offensichtlich anders interpretierte und damit die Politik nicht anfängt, irgendwelche eigenen Interpretationen zu machen. Also das, was man denen vorwirft, die von Anfang an kritisch gewesen sind, insbesondere skeptisch bei der Frage, ob die Impfungen tatsächlich sicher seien und überhaupt irgendeine vernünftige Wirkung haben. Das hat Herr Lauterbach genau so gemacht. Also den Vorwurf, den er nach draußen getragen hat an andere, an kritische Leute, den müsste man ihm machen. Das hat man auch im Krisenrat gemacht, dass er eben Falschinterpretationen, will ich jetzt mal auf Deutsch sagen, nach draußen getragen hat. Und das sind natürlich politische Einflussnahmen.
Nun heißt es bis heute seitens hochrangiger Politiker immer wieder, mit dem Wissen von heute hätte man damals vermutlich ganz anders gehandelt. Ist das dann Ihrer Meinung nach also eine Falschaussage?
Ja, also das wissen wir natürlich erst, wenn es das nächste Mal wieder auftaucht. Aber ich kann Ihnen ganz klar sagen, dass ja auch die WHO versucht, immer tiefer die Übergriffigkeiten vorzuplanen. Denn man möchte ja die Pandemiedefinition, und ich weiß gar nicht, ob das der Hörerschaft so bekannt ist, die Pandemiedefinition wurde ja einmalig 2009 geändert. Früher war es notwendig, wenn man eine Pandemie ausruft oder rief, dass die Verbreitung eines Erregers da war, der besonders viele Kranke, Schwerkranke und auch Todesfälle verursachte. Und dass es jetzt heute noch Schwerkranke oder Todesfälle geben muss, das ist gestrichen worden 2009. Das hatte man kurz vor der Schweinegrippe gestrichen. Nur dadurch war man überhaupt in der Lage, die Pandemie auszurufen. Damals schon in der Schweinegrippe, denn das hat man kurz vorher gemacht, im April 2009. Und jetzt hat man diese Sache natürlich super benutzen können, weil alle Leute dachten, wahrscheinlich eine Pandemie ist etwas, wo viele Tote und schwer Kranke sind. Nur das musste es gar nicht sein. Es reichte die Verbreitung eines Erregers, auf den die Bevölkerung eben noch keine entsprechende Vorbereitung hatte. Und da mussten keine Kranken und keine Toten aufkommen. Es hieß ja auch von Anfang an, es sei eine milde Erkrankung. So war es damals auch bei der Schweinegrippe. Da hat es ja schon funktioniert. Man hat damals 2009 auch im Spiegel, also dem Magazin, das ich eigentlich nicht lese, aber für solche Recherchen ist es manchmal noch geeignet. Im Spiegel hatte man auch schon ein Interview mit einer Dame von der WHO gemacht, die gesagt hat, ja, also diese Schweinegrippe ist eigentlich eine milde Erkrankung. Und das erinnern wir alle von Herrn Drosten, der das ja anfänglich auch gesagt hat, dass es eine milde Erkrankung ist der oberen Atemwege. Und das ist das, was letztendlich trotzdem zur Pandemie ausgerufen werden konnte. Und die Ergebnisse daraus sind natürlich die absoluten Überreaktionen, Lockdowns, Abstand halten, Masken und natürlich eine schnelle Impfstoffproduktion. Also man konnte sehen, dass das zu gar keinem Zeitpunkt gerechtfertigt war. Die Überlastung des Gesundheitssystems war zu keinem Zeitpunkt erkennbar gewesen. Also alles das, was da gemacht worden ist, war eine vollständige Überreaktion. Und die einzigen, die es richtig gemacht haben, die ich jetzt untersucht habe, sind die Schweden gewesen. Denn die haben nahezu oder eigentlich gar keine Maßnahmen getroffen, kein Lockdown und nichts. Und daraufhin hat man den Herrn Tegnell damals sehr schnell angegriffen. Man hat ihn gefragt, welche Daten er wohl hätte, dass er eben diese Reaktion ohne Lockdowns und ohne diese Maßnahmen und Maskenanordnungen ausgeführt habe. Und da hat er eigentlich nur eine Gegenfrage gestellt, die den Menschenverstand von Herrn Tegnell auch darstellen. Er hat gesagt, er würde gerne mal die Daten sehen, die diese ganzen Sachen rechtfertigen und die die ganzen anderen Länder machen. Und damit ist es eigentlich geklärt. Herr Tegnell ist ja nun auch keiner von gestern. Der hat ja auch schon in der Schweinegrippe aktiv gearbeitet. Und Herr Tegnell hat ganz klar gesagt, die anderen haben keine Daten. Und das sehen wir jetzt in den RKI-Files, dass die also auch da unsicher rumgeschwommen sind und offen waren für politische Übergriffigkeiten.
Sagt der Schriftsteller und Datenanalyst Tom Lausen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.